Ja, das Thema für die Predigt heute Morgen lautet: Alles Routine oder vielleicht doch nicht. Und es ist ja so, dass wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, das Außergewöhnliche schon suchen und gerne haben. Wir strömen dahin, wo es etwas zu erleben gibt, der vielleicht besondere Urlaub oder scheinbar etwas Unmögliches, was man sich gar nicht vorstellen könnte, wo etwas passiert, das spannend ist. Wer hat sich nicht schon einmal die Gedanken gemacht, was würde ich tun, wenn ich 1 Million gewinnen oder geschenkt bekomme? Was würde ich damit anfangen? Ich habe während meiner Studienzeit, ich habe in Kanada gelebt und auch Theologie studiert, ich habe in dieser Zeit auf dem Bau gearbeitet. Und wir haben dort ein Haus gebaut, das wurde auf einer Ausstellung gebaut und wurde dann dort mit der Eintrittskarte verlost. Das heißt, jeder, der zu dieser Ausstellung kam, hatte die Chance, dieses Haus zu gewinnen. Wir sind natürlich als ganze Familie, alle Verwandten, alle dabei, sind wir zu dieser Ausstellung gegangen. Und jeder hatte die große Hoffnung im Herzen, ich gewinne mit meiner Eintrittskarte dieses Haus. Da wir Christen sind, wollten wir uns natürlich auch der Hilfe Gottes bemächtigen. Und mein Schwiegervater sagte, wenn ich das Haus gewinne, gebe ich die Hälfte dem Herrn. Da kam der Nächste und sagte, wenn ich das Haus gewinne, gebe ich 60% dem Herrn. Und dann der Nächste, ich gebe 75% dem Herrn. Das Ergebnis war, Gott meinte, wir brauchen das Haus nicht. Er braucht es auch nicht. Und wir sind dann mit leeren Händen von dannen gezogen. Aber allein diese Spannung, dieses Außergewöhnliche zu erleben, mit diesem Gedanken zu spielen, das bewegt uns schon. Und ich möchte uns heute einen Text vorlesen aus der Bibel, eine ganz gewöhnliche Situation, wo aber was Außergewöhnliches passiert. Und ich glaube, dass die wirklich außergewöhnlichen Dinge, die Gott in unserem Leben bewirken möchte, die passieren in den gewöhnlichen Dingen, die wir normalerweise immer wieder tun, die Teil unserer Lebensroutine sind. Und ich lese dazu aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Routine. Und es wurde ein Mensch herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich, Routine, vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen, Routine. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Aha, jetzt passiert was anderes. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, zugleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Und sie kannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und verwunderten und entsetzten, und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als sie sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Ich finde diese alltägliche, außergewöhnliche Begebenheit richtig spannend und ich glaube, dass wir 4 Dinge für uns daraus lernen dürfen. Einmal, bei Gott findest du Sicherheit, aber keine Routine. Das andere ist, das Offensichtliche ist nicht unbedingt das Eigentliche. Das dritte ist, das Entscheidende ist die Begegnung mit Gott. Das vierte ist das Ergebnis, nämlich Lob Gottes. Bei Gott findest du Sicherheit, aber keine Routine. Eigentlich bestimmt unser Leben, wenn wir darüber nachdenken, aus ganz, ganz viel Routine. Das fängt an mit unserer Morgentoilette, wie wir morgens aufstehen. Wir haben alle routinemäßige Abläufe, ich glaube auf jeden Fall die meisten von uns. Das Frühstück, meistens frühstückt man immer das Gleiche. Dann gibt es mal ein bisschen Abwechslung, ne? Dann kommt mal Müsli dazu, aber meistens ist es doch eine Routine. Die Arbeitsabläufe sind vorprogrammiert, die Wochen ja, Pläne gibt es auch schon. Also bei uns zu Hause, sonntags ungefähr um 19 Uhr, kann ich die Uhr danach stellen, klingelt das Telefon. Unser Jüngster ist am Apparat. Wie geht's? Oh, danke, ganz gut. Und ich weiß, was als nächstes kommt. Eine Frage, was macht ihr denn so diese Woche? Ich weiß genau, die planen, wie sie ihre Kinder bei uns parken können und wollen wissen, was wir in dieser Woche geplant haben. Die sitzen dort und machen ihren Wochenplan und möchten gerne Oma und Opa mit einplanen in ihren Wochenplan. Routine ist ja nichts Verkehrtes. Positiv gesehen gibt es uns Beständigkeit, Stabilität für unsere Beziehungen. Es gibt uns Sicherheit und Bedeutung, nebenbei Grundbedürfnisse des Menschen. Wir alle brauchen Sicherheit und Bedeutung. Wir tun alles, damit wir das erhalten können. Es hilft uns nicht, müde zu werden, das Gute und Richtige zu tun und auch daran zu bleiben. Es macht das Leben für uns ein Stück berechenbarer. In unserer Familie ist jemand gestorben, der Theo, schon länger her. Und seine Frau, die Emmy, sagte dann als eines der ersten Dinge, als wir mit mir sprachen, sie sagte, wer wird mir jetzt mein Frühstücksei kochen? Und ich dachte mir, Emmy, du hast gerade deinen Mann verloren. Wie kannst du über Frühstückseier nachdenken? Bis mir bewusst wurde, dass sie waren schon beide älter, dass in ihrem Leben diese Dinge eine Routine waren, die ihr Sicherheit und Bedeutung gaben. Das war Teil ihres Lebens, der ganz wichtig war. Und sie merkte auf einmal, nicht nur ist mein Mann gestorben, sondern mittels seinem Heimgehen ist ein ganzer Teil meiner Lebensroutine nicht mehr da. Und wie gestalte ich jetzt auf einmal mein Leben? Denn wir wussten, wir konnten sie nicht mehr alleine an den Herd lassen. Wir wussten nicht, ob sie ihn außen angeschaltet hatte. Sie aber wusste, mein ganzes Leben wird jetzt Kopf stehen. Wie wird das weitergehen? Also daher, Routine ist schon was Positives. Von der negativen Seite her, es führt zur Lebensstagnation. Man meint, es geht nicht anders. Man hat sich mit Situationen abgefunden, auch wenn sie unbefriedigend sind. Man ist nicht mehr offen für Neues. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wenn man etwas in seinem Leben ändern möchte, da gibt es Studien drüber. Wenn du eine Entscheidung, einen Impuls bekommen hast, etwas zu ändern, und du handelst nicht entsprechend dieses Impulses in den nächsten 3 Tagen, wirst du es nicht ändern. Und wenn du aber entsprechend dieses Impulses handelst, braucht es 6 Wochen, bis das Neue in deinem Leben Routine wird. Wenn du vorher damit aufhörst, wird es nicht zur Routine werden. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, das ist schon Aufwand. Alles laufen lassen ist manchmal wesentlich einfacher. Routine führt uns aber dahin, dass wir nicht mehr offen sind für Neues, auch nicht von Gott her. Ein Gewohnheitseffekt. Man liebt die falsche Sicherheit der Routine. Und man merkt nicht mehr, dass Gott neue Pläne für unser Leben bereithält. Wer sagt denn, dass Gott möchte, dass wir genau das noch weiter tun, was wir gerade tun? Vielleicht hat Gott was ganz anderes in unserem Leben vor. Und wo begegnet uns Gott? Mitten im Alltäglichen. Mitten in den Dingen, die wir immer wieder tun. Man kann das nachlesen im Buch der Richter, bei Gideon, als der Engel zu ihm kam. Wo war er? Er war in der Tenne und er war Weizen am Dreschen. Er tat das, was er immer tat. Und dort begegnete ihn Gott. Oder Daniel war mit seinen Freunden am Beten und dann sprach Gott zu ihnen. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, normaler Weg nach Hause, und auf einmal ist Jesus bei ihnen. Gott spricht in die Routine unseres Alltags hinein, um uns zu bewegen. Und das tat er auch für diesen Gelähmten hier. Sein Job war zu betteln. Da war er wichtig, effektiv. Er konnte was zum Familienkollektiv beitragen. Er war ja sonst nicht so einsetzbar. Aber durch sein Handicap, das er hatte, konnte er Mitleid erwecken. Und er konnte, man muss ja, wenn man überlegt, ne, die haben das ja richtig toll gemacht, ne, haben ihn platziert auf dem Weg zum Tempel. Du bist auf dem Weg, Gott was Gutes zu tun. Ne. Der ganze fromme Horizont ist aufgezogen. Ne. Ist dir bewusst, du sollst Gutes tun. Und dann siehst du dort jemanden in Not. Klar, das war strategisch gut platziert. Und er war damit nützlich. Aber Gott wollte aus einem Nehmer, einem Bettler, einen Geber machen. Gott wollte seine Macht erweisen. Und Gott hat was vor. Und Gott spricht auch in unsere Alltagsroutine hinein. Die Dinge, die wir immer wieder tun, und vielleicht haben die uns so eingelullt, dass wir gar nicht mehr merken, wir tun nicht mehr das, was Gott eigentlich möchte. Darf ich dich fragen, wann hat Gott zum letzten Mal in dein Leben hineingesprochen, um dir zu zeigen, etwas sein zu lassen oder etwas Neues zu tun? Und wie gehst du damit um, wenn Gott in dein Leben hineinspricht? Haben wir noch Träume und Ziele? Oder haben wir vielleicht welche aufgegeben? Manchmal denkt man dort so von spektakulären Dingen, die da passieren müssen. Ein Blitz vom Himmel, eine große Erkenntnis, das muss ich jetzt tun. Nein, manchmal sind es die Dinge, die Gott in unserem Herzen reifen und wachsen lässt. Und auf einmal hast du die Gewissheit, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du gewisse Dinge tun sollst. Wir haben eine Mitarbeiterin, ist bei uns jetzt noch einen ganz kleinen Minijob angestellt, die war in der Verwaltung tätig, Betriebswirtschaft studiert, eine Frau, die mit Zahlen jonglieren konnte und richtig vieles bewegen kann. Und die kam eines Tages und sagte, ich will nicht mehr Zahlen bewegen, ich möchte Menschen bewegen. Gott hat es mir aufs Herz gelegt, Menschen zu bewegen. Und ich möchte das jetzt nicht negativ darstellen, aber ich würde sie beschreiben als graue Maus. Ja? Gerda würde nirgendwo auffallen. Sie ist eine ganz ruhige, kommt auch so aus Friesland, so aus dem Norden. Die sind sowieso sehr wortkarg. Ja? Also alles ruhig, alles sehr, sehr still. Und dann macht sie sich auf und sagt, ich habe eine Idee. Ich möchte Lebensräume schaffen, wo Menschen sich begegnen können. Und sie hat angefangen zu beten. Und auf einmal gibt es Leute, die stellen ihr ein Haus zur Verfügung. In einem Ort, Visselhövede. Ich meine, es gibt komische Namen für Ortschaften. Aber da muss man mehrmals drüber nachdenken. Visselhövede liegt vor Bremen, wenn man da hochfährt. An der, ich denke, A1 gibt es sogar eine Abfahrt, wo es steht. Da haben die ein Haus bekommen. Alte Arztpraxis, unbewohnt. Und die haben angefangen, das mit noch einer Bekannten zu renovieren und umzubauen. Und Kontakte zu knüpfen in den Ort hinein. Dann fing es an mit Leute einladen zum Kaffee trinken. Auf einmal, letztes Mal, wo ich da war, war im Sommer, sie sagte, nächste Woche haben wir unser Sommerfest. Und ich rief sie an, wie ist es gelaufen? Sie sagte, 160 Menschen aus dem Ort waren da. Zu jedem Weihnachtsfest kommen Leute, die nicht wissen, wo sie hinkommen sollen, zu ihnen. Das Letzte, was sie gemacht haben, sie haben ein Geschäft eröffnet, heißt Anziehungspunkt. Ein Secondhand-Laden, wo Menschen hinkommen können, um Kleidung zu kaufen. Sind jetzt total involviert in dieser ganzen Flüchtlingsarbeit. Und Menschen kommen dazu. Sie richten Schritt für Schritt Wohnungen in diesem Haus ein. Zurzeit leben sie zu dritt oder viert dort und sind da, um für Menschen ja, die Liebe Gottes sichtbar und greifbar zu machen. Und alles hat begonnen, weil jemand gesagt hat, ich glaube, Gott hat was anderes mit meinem Leben vor, als das, was ich jetzt tue. Es gibt keine Routine bei Gott, aber die Sicherheit, dass wenn er uns führt, dass er uns zum Ziel bringt. Gott hat die Routine des Bettlers verändert. Traust du Gott zu, dass er das auch für dich tun kann? Das bringt mich zum Zweiten. Das Offensichtliche ist nicht unbedingt das Eigentliche. Offensichtlich ist, der Gelähmte braucht Zuwendung, Geld für sein Leben. Offensichtlich, mehr als zum Betteln war er eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber das Eigentliche ist doch, dass Gott mehr als das Menschenmögliche machen kann und auch tun möchte. Mit Gott an unserer Seite sind wir immer in der Mehrzahl. Also wir sind immer auf der Seite des Stärkeren, weil wir einen Gott haben, der allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. Und Petrus sagt, Silber und Gold offensichtlich habe ich nicht, aber das, was ich habe, das ist nicht bei mir, sondern das liegt bei Gott. Und das kann ich dir anbieten. Nicht um unserer Willen, um seiner Willen. Und wir erleben auf einmal, ja, wie Gott etwas Außergewöhnliches tut. Das Eigentliche ist das, was Gott tun möchte. Das Offensichtliche ist nicht unbedingt das Notwendige, das Eigentliche. Das ist wie bei dem Eisberg. 90% ist unter Wasser, 10% siehst du. Das Eigentliche ist doch das, was zählt für Zeit und für Ewigkeit. Wir gehen jetzt in unserem Werk in die dritte Generation. Und wir fragen uns, was sind unsere Aufgaben? Was ist das Eigentliche heute? Was müssen wir tun, nicht damit wir als Werk weiter existieren? Das ist eigentlich gar nicht wichtig. Entscheidend ist, was Gott möchte, dass in dieser unserer Welt geschieht und welchen Teil wir darin haben. Es geht um ihn. Es gibt eine schöne Geschichte im ersten Buch Samuel, wo David sich verrannt hatte. Der war mal 16 oder 18 Monate bei Achish, einem König der Philister, und hat eigentlich alles verkehrt gemacht, war keine gute Zeit für ihn, hat am Ende auch alles verloren. Er, der ganz viel an Sicherheit sich gesammelt hat, eine Stadt Ziklag gebaut hatte mit Mauern drumherum, das gehörte ihm dann. Sie haben sich Reichtum angehäuft und sie waren bedeutungsvoll und alles, und dann haben sie alles verloren. Dann wurden sie überfallen und nichts mehr war da. Und dann heißt es so ganz schön an einer Stelle, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Irgendwann hat David begriffen, was sich im Alleingang gemacht hat, hat nichts gebracht. Wenn wir jetzt sehen wollen, ob wir das zurückbekommen, was wir verloren haben, müssen wir Gott fragen. Und das hat er getan. Und das finde ich so spannend. Es geht nicht um unseren gesunden Menschenverstand, den dürfen wir auch gebrauchen, den müssen wir auch gebrauchen, aber es gibt eine Dimension, die kommt dazu. Wenn Gott möchte, dass wir etwas tun, das vielleicht über unser normales Denken und Vorstellen hinausgeht, dann wird es gelingen, wenn Gott uns dazu befähigt. Und das möchte er. Deshalb ist es eine Glaubensfrage. Vertraue ich Gott, wenn er mir etwas gezeigt hat in meiner Routine, das ich ändern soll? Es gibt auch im Alten Testament, das ist ja so das Lebensbuch des Glaubens, da sieht man ja so viele Menschen, die mit Gott gelebt haben. Da ist Amazia, ein König, der hat einen Krieg, wollte er vom Zaun brechen, und der Prophet kam zu ihm und sagte, das sollst du nicht tun. Das ist nicht richtig. Und dann sagt dieser Amazia, was soll man denn tun mit den 100 Zentnern, die ich den Kriegsleuten aus Israel gegeben habe? Er sagte, wenn du mir sagst, ich soll das nicht tun, verliere ich 100 Zentner Silber. Das ergibt keinen Sinn. Das ist wirklich viel Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und dann sprach der Mann Gottes, es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Und da kommt der Glaube ins Spiel. Wenn Gott uns herausfordert, neue Wege zu gehen, wird es uns was kosten. Und vertrauen wir darauf, dass Gott uns mehr geben wird, als das, was wir meinen, dass wir haben, was wir sowieso nicht festhalten können. Glaubensfrage. Das Eigentliche ist oft für uns nicht so greifbar. Eigentlich müsste ich, aber da gibt es so viele offensichtliche, vordergründliche Dinge. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch 4 Ablagen. Die eine ist für die Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig. Irgendjemand möchte meine Meinung zu irgendetwas hören. Macht es ganz dringend, aber eigentlich ist meine Meinung da gar nicht wichtig. Wichtig, aber nicht dringend. Ich muss meine Steuererklärung noch abgeben. Jo, ist wichtig, aber muss ich nicht jetzt tun. Nicht wichtig, nicht dringend. Das sind die Dinge, wenn ich ehrlich bin, da liegt bei mir ganz viel drin. Nicht wichtig, nicht dringend. Das Schlimme ist, das macht richtig Spaß, was da drin ist. Aber es ist nicht wichtig und nicht dringend. Was ist dringend und was ist wichtig? Um diese Dinge geht es. Und wenn wir so heute in dieser Geschichte für die Kinder gehört haben, dieses Lesen, dieses nah an Gottes Wort sein, herausfinden, hören, lies die Bibel, bet jeden Tag, damit Gott uns die Dinge zeigen kann, die dringend und wichtig sind. Wenn ich ehrlich bin, meine Gebete sind sehr oft auf das Offensichtliche ausgerichtet. Und die Frage ist, habe ich das Eigentliche noch vor Augen? Das, was im Blick auf Zeit und Ewigkeit wichtig ist. Wir alle geben uns einem Trugschluss hin. Und der lautet nämlich so, dass wir meinen, das Leben wäre linear. Wir meinen, ich bin heute hier und das Leben wird sich einfach weiter so entwickeln, so wie ich es immer bis jetzt erlebt habe. Wer aber zurückschauen würde, würde merken, mein Leben bis dahin ist nicht linear gelaufen. Das ging rauf und runter, hin und her. Aber nach vorne denken wir immer, morgen wird genauso sein wie heute. Du hast aber keine Garantie, dass morgen genauso ist wie heute. Du weißt noch nicht mal, ob du es heute Mittag nach Hause schaffst. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber mit Sicherheit kannst du es nicht sagen. Wir wissen diese Dinge nicht. Aber wir leben so, als ob alles so weitergehen würde. Das ist auch für mich immer die Herausforderung, die ich habe als Leiter eines Missionswerkes. Wir leben auch nicht linear. Wir müssen uns fragen, was ist dran? Unsere größte Herausforderung sind zurzeit über 1 Million Flüchtlinge in unserem Land. Und wir sind genau im Moment im Gespräch, ob wir nicht Menschen ausbilden können mit Migrationshintergrund, dass sie ihre Leute erreichen können. Dass die zum Glauben kommen, dass wir sie ausbilden an unserer Ausbildungsstätte. Dass wir mit anderen in Kooperationen gehen und extra Angebote machen, damit wir Leute befähigen können, in diese neue Situation hinein zu handeln. Gemeinden müssen sich auch fragen, was sollen wir tun? Meine Erfahrung, die ich mache, wenn ich in 95% aller Gemeinden hineinkomme, die haben zwei Herausforderungen. Die eine ist, keiner hat Zeit und wir finden keine Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie das hier ist, Aber das ist die größte Herausforderung aller Gemeinden. Unser Leben ist so beschäftigt, keiner hat mehr Zeit und wir haben keine Mitarbeiter. Und wenn das wirklich so ist, frage ich mich, was müssen wir verändern? Was möchte Gott bei uns verändern, dass sich das verändert? Denn wir sollen ja unsere Gesellschaft verändern. Und eine Veränderung in der Gesellschaft passiert da, wo veränderte Menschen ja diese Veränderung in ihrem Leben sichtbar machen. Also wichtig und dringend, dass dem Gelähmten geholfen wird, dass Gott in sein Leben hineinwirkt, wie Gott es möchte. Und das gilt auch für uns. Das Dritte, das Entscheidende, die Begegnung mit Gott. Petrus ist absolut mein Held. Woher nimmt der Kerl den Mut, das zu sagen, was er gesagt hat? Also bitte, versetzt euch doch mal in diese Situation hinein. Nehmt mal an, du siehst hier jemanden, der krank ist, ja, der offensichtlich Hilfe braucht. Und du sagst, ich bin kein Arzt, ich kann dir nicht helfen, aber im Namen Jesu, steh auf und du bist geheilt. Woher nimmst du diese Sicherheit und diese Gewissheit, dass du das in diesem Moment sagen und tun sollst? Ich glaube, er konnte das tun, weil seine Verbindung zu Jesus so intensiv war, dass er genau wusste, was Jesus in diesem Moment tun würde. Was Jesus wollte, dass er tun sollte. Bei Jesus sein. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Die erste Berufung, die Jesus ausgesprochen hat, in Markus 3, Vers 14, da heißt es, dass Jesus hat die Jünger berufen, wozu? Damit sie bei ihm seien. Das ist die erste Berufung. Wir denken bei Berufung immer an Arbeit und Aufträge und Dinge, die wir tun sollen. Die erste Berufung ist, bei Jesus zu sein. Weil dann kann er uns berufen und beauftragen und die Dinge zeigen, die wir tun sollen. Und das sind so Sachen, die man lernen muss. Ich bin da noch selber sehr, sehr, sehr mit beschäftigt. Johannes 12, Vers 26, da heißt es, da sagt Jesus, wo ich sein werde, da wird auch mein Diener auch sein. Da sein, wo Jesus ist. Das ist das Entscheidende. Da kommt noch was anderes hinzu. Wenn nämlich da sind, wo Jesus ist, da merken wir auf einmal, dass Dinge klar und verständlich werden. Die Antwort liegt nie im Problem. Sie liegt bei Jesus. Wir haben bei uns im Haus so 3, 4 Tafeln verteilt, so alte Tafeln, wo man mit Kreide drauf schreibt. Meine Frau hat Angewohnheit, immer ihre neuesten Ideen, die sie hat oder irgendwas ihr wichtig ist, das schreibt sie auf die Tafeln. Zum Beispiel in der Küche stand einmal drauf, wer Frühstück im Bett will, soll in der Küche übernachten. Und ich dachte, okay, klare Ansage. Ja. Dann stand aber ein anderer Satz drauf. Da stand drauf, wer bei Gott eintaucht, taucht bei Menschen anders auf. Und der Satz hat uns lange begleitet. Wer bei Gott eintaucht, der taucht bei Menschen anders auf. Die entscheidenden Weichenstellen meines Lebens sind letztendlich nicht getroffen worden aus Grund von offensichtlichen Dingen, sondern die Dinge, die Gott uns sichtbar und deutlich gemacht hat. Und eigentlich waren sie alle mit Widerständen behaftet. Unser Kommen von Kanada, alles aufgeben, hier rüberziehen nach Europa, das war eigentlich nur ein Kampf. Nichts hat funktioniert. Und am Ende ist alles zusammengekommen. Aber mittendrin war es nur ein Kampf. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Hans-Peter Reuer, der hat mal in einem Buch gesprochen von der Sprache der Vertrautheit. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Wenn du Menschen sehr gut kennst, dann reicht manchmal nur ein Blick oder nur 1, 2 Worte. Und du weißt genau, in welcher Situation der andere sich befindet. Weil die Vertrautheit ist so groß. Und ich glaube, dass Petrus diese Vertrautheit hatte zu Jesus. Und deshalb konnte er in dieser Situation genau das sagen, was Jesus wollte. Ich bin dankbar, wenn Gott das Eigentliche auch für mich offensichtlich macht, wenn beides sich deckt. Aber das Grundlegende bleibt, das tun, was Gott will, das ist das Eigentliche. Und das größte Wunder, das überhaupt geschehen kann auf dieser Welt, ist, wenn ein Mensch bereit ist, den Willen Gottes zu tun. Das ist das größte Wunder. Wenn ich meinen Willen Gottes Willen unterordne, das ist das Schöne, dann bekomme ich auch meinen Willen. Und das ist ja auch gut. Was würde Jesus tun? Im Psalm 119 heißt es, ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dann, Vers 15 aus diesem Psalm, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Wenn Gott uns Augen öffnet, dann werde ich auf einmal in mich hineinschauen und sehen, boah, was hat Gott schon alles in meinem Leben bewegt? Schau mal hinein, was du mit Gott erlebt hast. Gebetserhörungen, Führungen, Kämpfe. Und du merkst auf einmal, da ist ein Gott, der da ist. Schau zurück. Schau zurück auf den Lebensweg, den du gegangen bist. Und du entdecken kannst, boah, da hat Gott mich vorbereitet. Ich habe 4 Jahre im Jungeninternat verbracht. Ich sage heute immer so spaßhalber, ich kann jede Macke meines Charakters mit diesen 4 Jahren Jungeninternat erklären. Ja, nicht rechtfertigen, aber erklären kann ich es. Ja. Aber ich hatte durch diese 4 Jahre Jungeninternat konnte ich mit 16, 17 Jahren auswandern. Das macht dich tough. Wenn du das überstanden hast, schaffst du auch andere Dinge. Und du schaust zurück, was Gott in deinem Leben getan hat, damit er dich ausgerüstet hat, um gewisse Dinge zu tun. Schau dich um. Und du merkst auf einmal, du bist nie alleine. Das ist das Tolle an Gemeinde Jesu. Wir sind nicht alleine. Wir sind eingebettet in eine Gemeinschaft, wo Gott Menschen ausrüstet mit unwahrscheinlich vielen Gaben. Ich habe mir eben sofort notiert, Flohmarkt als missionarische Gelegenheit. Ich finde das genial. Ich gehe schon auf Hochzeitsmessen als missionarische Gelegenheit. An Flohmärkte habe ich noch nicht gedacht. Mensch, ja genau, Leute wollen reden. Das sind Menschen, die haben das auf dem Herzen. Vernetzen, Dinge tun. Schau dich um. Schau nach vorne. Das Einzige, was schlimmer ist, als blind zu sein, ist sehen zu können, aber keine Vision zu haben. Das hat Helen Keller gesagt. Diese Person, die mit 2 Jahren taubstumm war, blind, und die dann durch diese Nanny, die sie hatte, die ihr durch Klopfzeichen in die Handfläche beigebracht hat, zu sprechen, zu lesen, zu schreiben. Die Frau ist zur Universität gegangen, die hat Doktorentitel bekommen. Diese Frau hat unwahrscheinlich viel bewegt, obwohl sie so total begrenzt war. Und diese sagt, das Einzige, was schlimmer ist, ist blind zu sein. Als blind zu sein, ist sehen zu können und keine Vision zu haben. Nichts vor Augen, was Gott möchte, dass wir tun sollen. Schau auf das, was Gott uns vor die Füße gelegt hat, an Ressourcen, an Möglichkeiten. Gott hat uns so viel gegeben. Wenn deine Vision nicht größer ist, als du es bist, dann kann sie nicht von Gott sein. Also was Gott tun möchte, ist mehr, als was wir tun können. Er möchte es aber mit uns tun. Und schau immer nach oben, denn Gott möchte uns versorgen. Er möchte uns den Weg zeigen. Und das Vierte, was passiert, Lob Gottes, Gott wird gepriesen. Einmal von den Gelähmten. Um ehrlich zu sein, ich wäre sehr gern dabei gewesen. Ich hätte gern gesehen, wie der herumgesprungen ist. Ich hätte auch gerne die erstaunten Gesichter der Leute gesehen. Das ist doch der, ja? Einfach mitzuerleben, diese Freude. Auch was die Menschen da miterlebt haben. Da war Aufregung, da war Entsetzen. Das sind Dinge, die kannst du nicht zuordnen, die kannst du nicht erklären. Und daraus kommt eine Kettenreaktion. Da folgt ja danach, wenn man das weiterliest, eine Predigt mit roten Faden bis hin zur Aufruf und Umkehr. Es folgt aber auch Gefangennahme, Gemeindewachstum, bis zu 5000 Männer, Zeugnis vor dem Hohen Rat der religiösen Elite, wieder die Freilassung, weil man konnte sie nicht verurteilen, wieder Lob Gottes, Lobpreis in der Gemeinde, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Verkündigung des Wortes, was steht da? Geschah in großer Freimut. Das ist das, was ich mir am tiefsten in meinem Herzen wünsche. Dass wir wieder zu dieser Nähe zu Gott kommen, unsere Routine so leben, dass wir erfahren, wie Gott uns Freimut schenkt in der Verkündigung seines Wortes. Wir sind einfach nicht mutig genug. Wir dürfen mehr verkünden von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. So, wir können nicht ohne Ordnung leben. Wir brauchen Routine, also ohne Routine geht es auch nicht. Wir brauchen sie, um unser Leben vernünftig zu gestalten. Wir brauchen Regeln, aber wir brauchen Gottes Routine. Wir brauchen das, was Gott uns zur Verfügung stellen möchte. Deshalb durchbricht Gott unsere Routine, damit wir uns nicht in unserer Welt verlieren. Es geht darum, Gottes Herrschaft sichtbar zu machen. Und das im Namen Jesu. Wenn ich dich jetzt so fragen dürfte, wie erlebst du das in deinem Leben? Hast du die Sicherheit, die Gott dir geben möchte für dein Leben? Oder bist du jemand, der beim Offensichtlichen hängen geblieben ist und das Eigentliche nicht mehr vor Augen hast? Ist das Entscheidende, diese Nähe, diese Begegnung zu Gott, mit Gott, ist sie lebendig und aktiv? Und wie viel Lob ist in deinem Leben, weil Gott sich in deinem Leben offenbart? Im Hebräer 13 heißt es, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist das Erste. Und Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergisst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich glaube, wir sind in Europa angekommen an einem Punkt, wo Gott möchte, dass wir Gutes tun, mit anderen teilen, aber die Frucht unserer Lippen darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. Es reicht nicht aus, wenn wir Menschen helfen, die auf der Flucht sind. Wir müssen ihnen sagen, wo die wahre Heimat ist. Und da sind wir alle gefordert. Eine große Herausforderung. Ich wünsche es uns, dass unser Leben keine Routine ist, sondern ein Leben, das von Gott geprägt und geführt ist. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für das Leben, das du schenkst. Ich danke dir, dass ja das Leben mit dir nie langweilig ist. Denn du hast einen Plan für unser Leben, du führst, du bringst uns an die Stellen, wo wir sein sollen. Und mehr als das, du bringst das in unser Leben hinein, was da rein gehört. Du schenkst uns Begegnungen, du schenkst uns Möglichkeiten, du gibst uns Herausforderungen, damit wir ja deine Kraft und deine Hilfe und deine Nähe erfahren. Damit am Ende du groß gemacht wirst. Damit Lobpreis in unserem Herzen und auf unseren Lippen ist, über deine Größe und Herrlichkeit, über die Dinge, die du tust. Und danke, Herr, dass du nicht nur uns alleine siehst. Du siehst diese Welt, eine verlorene Welt. Und dein Herz ist voller Barmherzigkeit und Liebe für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und ich bitte dich, dass wir uns hineinnehmen lassen in dein Handeln immer wieder neu, damit wir das tun, was dich ehrt. Gepriesen sei dein Name. Amen.